Ja, so hat sich das angehört, jeden Abend auf der 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Ihr hört hier einen Ausschnitt aus der Lichtershow, die jeden Abend auf dem Konferenzgelände stattgefunden hat. Und ja, eins ist sicher, es war eine Klimakonferenz der Superlative, zumindest in Sachen Organisation. Wie die COP aber inhaltlich ausgegangen ist und was diese Klimakonferenzen überhaupt bringen, dazu gleich mehr.
Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
Hi und herzlich willkommen in der Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Mein Name ist Carina und vor mir sitzt heute David Jablonski. Er war Junior-Jugendligator auf der diesjährigen Klimakonferenz und hat sich heute Zeit genommen. Hi David, schön, dass du da bist.
Hallo Carina, danke für die Einladung.
Zusammen mit Jasmin Lang warst du bis vor kurzem auf der Weltklimakonferenz, der COP28 in Dubai, und hast dort die Stimme der Jugend vertreten. Im Rahmen des UN-Jugenddelegiertenprogramms fahren jedes Jahr 2 junge Menschen aus Österreich zwischen 18 und 26 Jahren zur UN-Klimakonferenz. Das Programm ist, so wie Klimareporterin, ein Teil des Think and Do Tanks Climates Austria und ist in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzministerium entstanden. Bevor wir jetzt gleich direkt reinstarten, David, magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was denn die Weltklimakonferenz überhaupt ist?
Ja, die Weltklimakonferenz oder auch COP kurz, die Abkürzung steht für Conference of Parties, ist eine Konferenz, die 1995 in Berlin zum ersten Mal stattgefunden hat und seitdem jährlich stattfindet. Und da kommen fast alle Staaten der Welt zusammen, um 2 Wochen lang über die Klimakrise zu sprechen und zu verhandeln, wie wir die globale Erhitzung begrenzen können, die Emissionen reduzieren können, aber auch uns an die Auswirkungen, die wir von der Klimakrise schon heute sehen, anpassen können und mit den Schäden und Verlusten, die durch die Klimakrise schon heute entstehen, umgehen können. Das heißt, die Staaten der Welt, fast alle, um die 197, 198 treffen sich einmal im Jahr, und das ist deswegen so eine zentrale Veranstaltung, weil da eben für 2 Wochen wirklich so das Spotlight auf internationaler Klimapolitik liegt. Und wir haben hier mit einer globalen Krise zu tun, die höchst ungleich verteilt ist auf der Welt, sowohl wenn man sich anschaut, wer die Klimakrise verursacht hat, aber auch wenn man sich anschaut, wer von der Klimakrise heute schon besonders stark betroffen ist. Und umso wichtiger ist es, dass dann alle Staaten der Welt zusammenkommen an einem Tisch und mal darüber reden, was man jetzt gemeinsam machen kann gegen die Klimakrise. Und dass das sinnvoll ist, hat sich zum Beispiel 2015 in Paris gezeigt. Da wurde das Pariser Klimaabkommen verabschiedet, das vielen von uns ein Begriff ist und mittlerweile einer der zentralen Leuchttürme ist in der internationalen Klimapolitik. Denn das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad oder, wenn wir das nicht schaffen, auf sogenannte well below 2 degrees begrenzen.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder Kritik an diesen Weltklimakonferenzen. Viele Leute sagen, dass diese wenig bis gar nichts bringen. Und ja, immerhin wird seit fast 3 Jahrzehnten im Rahmen der Konferenzen verhandelt. Und auch wenn es Durchbrüche wie jetzt das Pariser Klimaabkommen gibt, wir sind noch immer weit von der Klimaneutralität entfernt. Ist da jetzt was dran an dieser Kritik oder sind wir einfach zu ungeduldig?
Ja, ich würde der Kritik sogar noch was hinzufügen. Wir sind nicht nur sehr weit von der Klimaneutralität entfernt, wir haben uns noch weiter davon entfernt, seitdem es die Klimakonferenzen gibt. Also die Emissionen steigen weiter an, obwohl wir jetzt 28 Weltklimakonferenzen hatten. Und deswegen, ich schließe mich dieser Kritik voll inhaltlich an. Und ich denke auch, dass man sehr kritisch hinterfragen muss, warum wir diese Weltklimakonferenzen machen und ob die Art und Weise, wie wir sie heute machen, der richtige Weg ist. Trotzdem glaube ich, dass wir gerade in Zeiten wie diesen, wo wir so viele auch internationale Konflikte sehen, diese multilateralen Prozesse, also diese Prozesse, wo wir fast alle Staaten der Welt an einen Tisch bringen und miteinander über ein Thema reden lassen, nicht aufgeben dürfen. Weil diese Prozesse sind langsam, sie sind zart, sie sind anstrengend, sie sind kompliziert und es kommt nie das raus, was man sich vorstellt irgendwie. Und es ist nie so schnell der Wandel, wie man ihn sich wünscht oder auch wie die Wissenschaft ja klipp und klar sagt, dass das notwendig wäre. Eben weil alle Staaten der Welt zustimmen müssen, das muss man vielleicht auch noch erklären, also diese Klimakonferenzen funktionieren auf einem Konsensprinzip, das heißt am Schluss muss jeder Staat der Welt zustimmen, das erklärt auch, warum viele der Abkommen nur so abgeschwächt oder so langsam vonstatten gehen, weil eben ein einzelner Staat das komplette Abkommen blockieren kann. Aber gerade darin liegt eben auch die Macht dieser Weltklimakonferenzen, weil wenn alle Staaten der Welt zustimmen, kann sich niemand mehr danach aus der Verantwortung nehmen, im besten Fall. Und deswegen glaube ich, dass es schon verdammt wichtig ist, es ist eine globale Krise. Diese Weltklimakonferenzen sind bisher die beste Idee, die wir hatten, um dieser globalen Krise auch auf einer globalen Bühne zu begegnen. Ich glaube, neue Ideen sind immer gerne gesehen, aber wenn wir die Weltklimakonferenz nicht hätten, dann müssten wir sie jetzt auch erfinden, weil es geht nicht, dass jeder Nationalstaat diese Krise versucht, für sich allein zu lösen, und wird wahrscheinlich noch viel weniger weitergehen.
Knapp 3 Wochen hast du jetzt in Dubai, also auf der COP28, verbracht. Und gerade das ist ja auch ein weiterer Kritikpunkt, nämlich der Austragungsort. Von Seiten der Jugenddelegierten gab es ebenfalls Kritik, bereits im Vorhinein. Wie war es denn jetzt wirklich in Dubai? Wie haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeberland geschlagen?
Also erstmal möchte ich nur offenlegen, ich finde es auch absurd, dass es in Dubai stattfindet. Ja? Und auch bei mir gab es sehr viel Zweifel und sehr viele Fragezeichen, ob es überhaupt sinnvoll ist, dahin zu fahren. In ein Land, das keine Demokratie ist, in ein Land, das seinen Wohlstand und auch die ganze Stadt Dubai ist ja quasi auf fossilem Geld aufgebaut. Und ein Land, das auch heute noch verdammt viel Geld mit Öl macht und mit Gas und mit anderen fossilen Energien. Und im Vorfeld ist ja nicht nur Kritik am Gastgeberland an sich laut geworden, sondern auch am COP-Präsidenten. Denn das Gastgeberland hat als COP-Präsidenten Sultan Al-Jaber ausgewählt. Und der ist nicht nur COP-Präsident, sondern er ist auch noch Chef von ADNOC, von dem staatlichen Ölkonzern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wie man in den Monaten davor gesehen hat, ist es ihm nicht ganz leicht gefallen, zu unterscheiden zwischen seinem Job als Ölkonzernboss und seinem Job als COP-Präsidenten. Dann wurden zum Beispiel E-Mail-Server von ADNOC für die COP-Präsidentschaft quasi wiederverwendet, oder es kam nur wenige Tage vor Beginn der COP dann ein Tape raus, wo Sultan Al-Jaber gesagt hat, naja, einen Ausstieg aus fossilen Energien können wir ja sowieso nicht machen, weil es würde uns ja quasi in die Steinzeit und in Höhlen zurückbringen und so weiter. Und ich glaube, dass gerade vor diesen Vorzeichen, die schon dazu geführt haben, dass ich da hingefahren bin mit einem Gefühl von, puh, ich weiß gerade nicht, ob da irgendwas vorangeht. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht eher mehr Rückschritte als Fortschritte machen auf dieser Klimakonferenz. Ich glaube, dass es gerade da dann umso wichtiger ist, dass es eine sehr laute Stimme einer progressiven Zivilgesellschaft dort vor Ort gibt. Sehr laute Stimmen aus den besonders betroffenen Gebieten der Welt, aber auch aus besonders betroffenen Generationen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Momentum, zum Beispiel einen fossilen Ausstieg oder zumindest irgendeine Form der fossilen Energien im finalen Entscheidungstext zu verhandeln, enorm groß war auf dieser Konferenz. Absurderweise gerade deswegen, weil es in einem Ölland war, war dann der Druck auf das Gastgeberland so hoch, dort auch etwas zu diesem Thema zu beschließen. Und was man ihnen lassen muss, ist, dass sie es diplomatisch ganz klug, glaube ich, angegangen sind. Wir hatten Angst, dass wir erstmal tagelang zum Beispiel über eine Tagesordnung streiten müssten auf dieser Klimakonferenz. Das klingt nach einem rein Formalakt, aber beispielsweise auf der SB, auf der Zwischenkonferenz in Bonn, die im Juni stattgefunden hat, haben wir 10 von 14 Tagen nur über die Tagesordnung gestritten, bevor überhaupt quasi die formalen Verhandlungen beginnen konnten. Warum ist diese Tagesordnung so ein schwieriges Thema? Weil jeder Staat kann Tagesordnungspunkte vorschlagen. Was am Schluss auf der finalen Tagesordnung steht, wird besprochen und kann auch beschlossen werden. Was nicht drauf steht, wird nicht besprochen und kann auch nicht beschlossen werden. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage von, worüber reden wir denn, sondern es ist auch eine Frage von politischen Prioritäten. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben es geschafft, all diese Wünsche für die Tagesordnung schon davor einzusammeln, unterzubringen in anderen Tagesordnungspunkten und schon am ersten Tag eine Tagesordnung zu beschließen. Das war schon mal der erste wichtige Schritt. Und der zweite wichtige Schritt war, dass schon am allerersten Tag der Weltklimakonferenz der Fonds für Verluste und Schäden beschlossen wurde. Das ist ein Finanzierungswerkzeug, für das Staaten aus dem globalen Süden, die besonders stark von der Klimakrise betroffen sind, schon seit über 3 Jahrzehnten kämpfen. Dass es nämlich eine Art Ausgleichsfinanzierung gibt von jenen Ländern, die die Klimakrise besonders stark verursachen, hin zu jenen Ländern, die heute bereits durch Überschwemmungen, durch Dürren, durch Meeresspiegelanstieg reale Schäden und Verluste davontragen. Und auch das wurde schon am ersten Tag beschlossen. Und das hat, würde ich sagen, zumindest mal einen produktiven Geist in diese Klimakonferenz gebracht, den vergangene Weltklimakonferenzen nicht hatten. Und dann war natürlich die wirklich große Frage, schafft man es dann in einem Ölland auch noch das zu beschließen, was eigentlich so essentiell wäre, nämlich an die Ursachen, an die Wurzeln der Klimakrise ranzugehen, an fossile Energien, an Kohle, Öl und an Gas.
Ich war ja selbst mit auf der Klimakonferenz als Kommunikationsexpertin für die Jugenddelegierten Und mein Gefühl war schon ziemlich, dass sich Dubai total inszeniert, also als Gastgeber dieser Weltklimakonferenz schon sehr gut dastehen will. Ich meine, wir sitzen jetzt hier im Podcaststudio mit unseren COP28-Merch-Flaschen, die jeder geschenkt bekommen hat, der auf der COP war. Und auch generell, so vom ganzen Drumherum, von der Aufmachung her, hat es schon sehr nach Inszenierung gewirkt. Wie hast du denn das wahrgenommen?
Ja, es war verdammt viel Inszenierung, es war verdammt viel Klimashow statt Klimaschutz. Ich meine, allein, du hast es ja auch miterlebt, man kommt in dieses Riesenkonferenzgelände rein, das ist auf diesem Expo-Gelände, wo die Weltausstellung 2020 stattfinden sollte. Und dann ist da in der Mitte dieser riesen Dome, in dem so Filme und Projektionen und so gezeigt werden. Und es wirkt alles ein bisschen mehr wie Kino und Theater, als wie eine Klimaverhandlung, für die man ja am Schluss eigentlich da ist. Und diese COP war die größte COP aller Zeiten, wenn man sich die TeilnehmerInnenanzahl anschaut, mit etwa 100.000 Teilnehmenden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machen diese ganzen Leute eigentlich da? Und ist das mehr Messe oder ist das wirklich UN-diplomatische Klimaverhandlung so? Und es ist mittlerweile wahrscheinlich mehr Messe und Show und Theater als Verhandlung. Und ich glaube, es ist auch wichtig, für die nächsten Jahre sich zu überlegen, wie kommen wir eigentlich wieder zu dem Kern dieser Klimakonferenzen zurück. Nicht, dass die Messe und die Show nicht auch ihre Daseinsberechtigung hat, aber ich glaube, es ist wichtig, dass sie nicht ablenkt von der Substanz, die eigentlich beschlossen werden muss dort. Und ich glaube, dass am Schluss dann auch in zentralen Themen auch substanziell etwas vorangegangen ist. Und deswegen muss man das unter den Vorzeichen auch sehen. Aber ich würde mir für kommende Weltklimakonferenzen auf jeden Fall wünschen, dass wir uns auf das besinnen, wofür diese Klimakonferenzen eigentlich da sind und womit sie auch mal in den 90er Jahren angefangen haben, nämlich eben dieser globalen Staatengemeinschaft, die gemeinsam möglichst verbindliche Ziele, Wege beschließt, um Emissionen zu reduzieren, um sich an den Klimawandel anzupassen, um die Verluste und Schäden aus der Klimakrise gemeinsam abzufangen und auch gerecht zu finanzieren.
Du hast jetzt schon ein bisschen über die COP an sich gesprochen. Wie war denn so der Alltag auf der COP? Was waren da überhaupt eure Aufgaben als Jugenddelegierte?
Also als Jugenddelegierte versuchen wir so ein bisschen Brücke zu sein zwischen unterschiedlichen Playern, die so auf der COP sind. Zum einen natürlich die österreichische Delegation, deren offizieller Teil wir auch sind. Also wir bekommen dann einen sogenannten Party-Badge. Das klingt erstmal nach einem sehr guten Badge. Das ist auch quasi in der Hierarchie der Badges ein guter Badge, weil man damit in die Verhandlungsräume reinkommt. Das weist einen quasi als Verhandler, als Verhandlerin aus. Wir verhandeln zwar selber nicht aktiv in den Verhandlungsräumen, aber mit diesem Badge sind wir dann auch in Delegationsbesprechungen und auch in Besprechungen nicht nur auf nationaler, auf österreichischer Ebene, sondern auch auf EU-Ebene, weil Österreich ja als Teil der Europäischen Union verhandelt und wir es deswegen auch zum Beispiel mit anderen europäischen Jugenddelegierten gemeinsam, mit denen wir so ein bisschen ein Netzwerk geformt haben, erstmals vor dieser COP und auch ein gemeinsames Positionspapier geschrieben haben, wir es als sehr essentiell erachten, dass wir halt eben auch auf der europäischen Ebene Einfluss nehmen. Und das heißt, wir sprechen viel mit VerhandlerInnen, wir setzen uns dort in Meetings rein, wir setzen uns in die Verhandlungen selber rein, beobachten die, reflektieren dann auch kritisch gegenüber den VerhandlerInnen, wie zum Beispiel die EU dort aufgetreten ist. Wir reden aber auch mit der Zivilgesellschaft, die vor Ort ist und versuchen da auch so ein bisschen Brücke zu bauen zwischen VerhandlerInnen und Verhandlern und Zivilgesellschaft. Wir reden mit Medien, wir machen auch über diesen Weg Druck auf PolitikerInnen, die dann vor allem auch in der zweiten Woche auf der Klimakonferenz sind und dann auch diese ganz schwierigen politischen Entscheidungen treffen, eben zum Beispiel zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Und das sind so ein paar der Dinge, die wir dann vor Ort machen. Und jeder Tag ist sehr anders, weil sich natürlich auch die COP entwickelt von diesen High-Level-Days, die ganz am Anfang sind, wo Staatsoberhäupter und Könige und alle möglichen Leute anreisen und alle so ihre kurze Rede halten, was ihrem Staat oder ihnen als Personen besonders wichtig ist. Dann geht es in diese eher technischen Verhandlungen auf Beamtenebene in der ersten Woche. Dann reisen die KlimaministerInnen und UmweltministerInnen und so weiter an und machen eine eher politische zweite Woche, in der dann so diese schwierigen politischen Themen geklärt werden. Und das gipfelt dann so ein bisschen im Höhepunkt in den letzten Tagen und dann vor allem auch eher Nächten, wo dann quasi das finale Entscheidungsdokument verhandelt wird. Und das heißt, auch unsere Arbeit als Jugenddelegierte entwickelt sich natürlich ein bisschen über die Zeit.
Gab es denn in diesen knapp 3 Wochen einen Moment, wo du dir wirklich dachtest, ja, hier kann ich was bewegen. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt als Jugenddelegierter wirklich was bewirken.
Ja, ich habe schon angesprochen, dass wir gemeinsam mit anderen europäischen Jugenddelegierten auch viel mit der EU auf EU-Ebene geredet haben. Und das ist etwas, was dieses Jahr so ein bisschen neu war, weil wir in den vergangenen Jahren dieses Netzwerk noch nicht so hatten mit anderen europäischen Jugenddelegierten. Aber es ist enorm stark, wenn du nicht nur als österreichischer Jugenddelegierter da so in ein EU-Meeting versuchst, irgendwie reinzukommen, wenn sie dich überhaupt lassen, und dann dort irgendwie sagst, ja, als österreichischer Jugenddelegierter wäre uns das und das wichtig, sondern wenn du das machst mit Jugenddelegierten aus knapp 20 anderen europäischen Ländern, die knapp 100 Millionen junge Menschen in ganz Europa vertreten. Und wenn du dann gemeinsam vereint Positionen vorträgst und Standpunkte vorträgst und das auch gemeinsam davor vielleicht schon innerhalb der Jugenddelegierte so ein bisschen verhandelst, weil auch dort natürlich die Standpunkte teilweise unterschiedlich sind, und dann aber geeint auftrittst und da dann schon auch einen realen Impact hast auf die Verhandlerinnen und Verhandler der Europäischen Union zum Beispiel, und dann siehst, wie sich das im Verhandlungsraum widerspiegelt. Das ist natürlich ein Moment, wo du merkst, okay, es ist schon krass wichtig, dass wir dort vor Ort sind und auch Einfluss nehmen und auch in gewisser Weise lobbyieren. Ja, also natürlich sind wir auch LobbyistInnen, so wie es auch Öl-LobbyistInnen dort gibt, aber wir sind halt LobbyistInnen für die Zukunft und dafür, dass wir irgendwie eine lebenswerte Welt an unsere Kinder, Enkelkinder mal vererben können. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dort auch vor Ort zu sein. Und eben ein ganz konkretes Thema, das wir zum Beispiel mit den EU-VerhandlerInnen immer wieder ansprechen mussten, leider ist das, die EU uns teilweise zu schwach, auch rhetorisch zu schwach war in den Verhandlungsräumen, gerade wenn es eben um den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ging, was eigentlich ihr Mandat war, das zu verhandeln. Und wir haben dann immer wieder gepusht und haben gesagt, Leute, ihr müsst da gerade auch im Vergleich zu anderen Staaten, gerade auch im Vergleich zu Blockiererstaaten, viel stärker auftreten, auch manchmal vehementer vielleicht auftreten. Und das hat sich dann auch anders entwickelt, nachdem wir das mehrfach angesprochen haben. Und ich glaube, das ist dann etwas, was schon so ein bisschen eine Bestätigung ist. Das machen wir natürlich nicht allein. Wir sind nur ein kleines Zahnrad von ganz vielen und von einer sehr breiten, sehr großen Zivilgesellschaft, die da gemeinsam daran arbeitet. Deswegen, man kann da nie Credit übernehmen für irgendwas, sondern man kann nur sagen, man ist Teil einer großen Gruppe von Menschen, die versucht, für möglichst ambitionierte Outcomes zu pushen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass da eben auch Menschen aus besonders betroffenen Generationen ein Teil davon sind.
LobbyistInnen für die Zukunft, also wie du so schön gesagt hast. Ein wichtiges Ziel für die Zukunft ist ja die Klimaneutralität. Und im Abschlussdokument der COP28 heißt es jetzt, man wolle bis 2050 eine Abkehr von fossilen Energieträgern schaffen, um eben klimaneutral zu werden. Viele bezeichnen das als historischen Durchbruch. Andere sagen wieder, das ist immer noch nicht genug. Solange kein hundertprozentiger Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas in diesem Text drin steht, reicht das einfach nicht. Was ist denn jetzt eure Meinung als Jugenddelegierte zum Ausgang der Klimakonferenz? Würdest du die vergangene COP als Erfolg bezeichnen?
Also wenn ich jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand auf diese letzte COP zurückblicke, dann ist das eine sehr zwiegespaltene Bilanz, die ich ziehen würde. Und ich glaube ehrlicherweise, dass es fast immer die Bilanz ist aus diesen Weltklimakonferenzen. Die COP28 und das, was sie beschlossen hat, ist unzureichend auf so viele Arten und Weisen, und trotzdem ist sie historisch. Warum ist sie historisch? Weil zum allerersten Mal, 27 Weltklimakonferenzen haben das davor absurderweise nicht geschafft, fossile Energien im finalen Beschlusstext drinnen stehen. Es gab davor noch keine Weltklimakonferenz, wo fossile Energien, wo Kohle, Öl und Gas explizit erwähnt wurden im Beschlussdokument. Das klingt absurd, aber ja, es ist leider ein historischer Durchbruch. Natürlich viel zu spät. Und natürlich in der Sprache, die du gerade angesprochen hast, in dieser Abkehr von fossilen Energien, also im Englischen heißt es dann Transition away from fossil fuels, und das auch nur in Energy Systems, also nicht in quasi allen Sektoren. Das ist zu wenig. Das ist eine zu schwache, eine zu verzögernde Sprache. Und wir haben als europäische Jugenddelegierte, als österreichische Jugenddelegierte und auch die EU hat eigentlich für ein Phase-out of fossil fuels, also wirklich einen Ausstieg aus fossilen Energien, gekämpft dort vor Ort. Aber es gilt eben dieses Konsensprinzip, und das führt dazu, dass leider die Sprache oft dann ja aufgeweicht oder zumindest so kreativ umgesetzt wird, dass halt jeder so ein bisschen auch das hineininterpretieren kann, was jeder Staat dann hineininterpretieren möchte. Trotzdem, es ist ein ganz klares Signal, und man muss auch ganz klar sagen, es ist ein Festhalten von der Realität. Also wir sind ohnehin schon längst in dieser Energiewende, in dieser Transformation, weg von den Fossilen, hin in die Erneuerbaren drinnen. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass wir wahrscheinlich schon in diesem Jahrzehnt den Peak der fossilen Nutzung erreichen werden. Wir sind schon massiv jetzt auch auf der COP28 in dieses Ziel der Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 reingegangen, weil das auch einfach wirtschaftlich Sinn macht, weil es die günstigere Energieform ist. Und das heißt, es passieren natürlich nicht nur die Beschlüsse der Weltklimakonferenz, die sind ein wichtiges Signal und sind oft so ein bisschen die Wegweiser in die Zukunft, in die wir als Welt gehen wollen. Aber das ist nicht alles, was passiert. Das, was dann wirklich zählt, ist eigentlich das, was die Nationalstaaten machen, wenn sie heimkommen, wenn sie nationale Gesetzgebung machen, wenn sie national Dinge umsetzen, das, was Banken machen, wohin sie investieren, und das, was auch ja, wir alle machen als politische Bürger in einem politischen System, in dem wir auch zum Beispiel hier in Österreich oder in Europa auch eine demokratische Macht zum Beispiel bei Wahlen haben. Und das alles gemeinsam wird dann darüber entscheiden, ob zum Beispiel das 1,5-Grad-Limit überschritten wird oder nicht. Und ich glaube, dass jetzt es ein Arbeitsauftrag ist, das, was auf der COP in den Texten drinnen steht, an die Nationalstaaten, auch an Österreich, national die Gesetzgebung zu verabschieden, die jetzt notwendig ist. Also zum Beispiel aus den fossilen Subventionen auszusteigen oder ein Klimaschutzgesetz zu beschließen, das auch mal für Österreich diesen Pfad in Richtung Klimaneutralität vorgibt. Also das muss man sich ja auch immer vor Augen halten. International schaffen wir so manche Sache nicht zu verhandeln, aber national schaut es auch nicht sehr viel besser aus. Also wir haben national auch keinen Plan dafür, wie wir Klimaneutralität 2040, was wir uns immer so auf die Fahne schreiben, international erreichen wollen. Und solange das der Fall ist, muss man einfach anerkennen, dass all diese politischen Entscheidungsprozesse leider oft zart und anstrengend und unzureichend sind. Und es an jedem einzelnen Staat und an jeder einzelnen Person, die an so Machthebeln und an Entscheidungshebeln sitzt, an all denen liegt es, diese Ziele tatsächlich in die Realität umzusetzen.
Gibt es da einen konkreten Fahrplan für die Staatengemeinschaft zwischen diesen zwei Klimakonferenzen, also zwischen der COP28, die jetzt in Dubai stattgefunden hat, und der COP29, die dann nächstes Jahr 2024 in Baku in Aserbaidschan stattfindet?
Vielleicht noch kurz zu COP28 zurück. Eine Sache, die sie auch historisch gemacht hat, ist, dass zum allerersten Mal auf der COP28 jetzt dieser Global Stocktake, also das erste Mal globale Bestandsaufnahme, einen Zyklus durchlaufen hat, also wo zum allerersten Mal die Ziele des Pariser Abkommens gegengecheckt wurden gegen die Ziele der Nationalstaaten. Und das war auch das, was jetzt zum Beispiel eben den Umstieg oder diese Abkehr raus aus fossilen Energien dann, die zu diesem Beschluss geführt hat. Und jetzt sind wir aus dem Global Stocktake-Prozess erstmal wieder draußen. Also jetzt beginnt der nächste, der dauert jetzt wieder 5 Jahre. Und das heißt, es werden jetzt wahrscheinlich andere Themen wichtiger für die nächste Klimakonferenz. Ein ganz zentrales Thema auf der COP29, die dann in Aserbaidschan stattfinden wird, wird der Beschluss zu einem neuen internationalen Klimafinanzierungsziel sein, dem sogenannten New Collective Quantified Goal. Und deswegen reden viele schon von der Finance COP, wenn sie über die COP29 sprechen. Und in der Vorbereitung auf diese COP werden jetzt natürlich viele Treffen und viele Workshops und alle möglichen Dinge über das nächste Jahr stattfinden, um zu diesem Thema, aber auch zu den vielen anderen Themen, die auf der Klimakonferenz besprochen werden, schon Vorarbeit zu leisten. Im Juni wird es wieder die Zwischenkonferenz, die Sitzung der SBs in Bonn geben, wo auch wir als Jugenddelegierte wieder mit dabei sein werden. Und es gibt natürlich eine Reihe von anderen Events, die gar nicht vielleicht unter diesem Dach der Vereinten Nationen stattfinden, aber die trotzdem sehr großen Einfluss darauf haben werden, was auf der COP29 passiert. Wir befinden uns 2024 in einem Superwahljahr. Es gehen so viele Menschen zur Wahl wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wir haben Wahlen in Indien, wir haben Wahlen in der Europäischen Union, wir haben Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wir haben auch Wahlen in Österreich und noch in vielen anderen Ländern. Und all diese Wahlen werden natürlich auch einen großen Einfluss darauf haben, wie dann die COP29 ausschauen wird.
Was erwartet jetzt dich und Jasmin in den nächsten Monaten der Vorbereitung auf die nächste Weltklimakonferenz in Baku?
Jasmin und mich erwartet jetzt erstmal unmittelbar etwas ganz Spannendes, nämlich die neuen Jugenddelegierten auszuwählen. Also im Frühjahr beginnt der Prozess, wo wir dann als Seniors zwei neue Junior-Jugenddelegierte mit an Bord holen dürfen. Da wird dann im Februar ungefähr die Bewerbungsphase dafür starten. Und darauf freuen wir uns schon sehr, weil wir dann mit zwei neuen Menschen auf die nächste Weltklimakonferenz fahren dürfen. Und das ist also etwas, was erstmal unmittelbar uns persönlich erwartet und wo wir uns schon sehr auf viele interessante Bewerbungen freuen. Und dann beginnt natürlich gleich schon die Vorbereitung auf diese erste Zwischenkonferenz im Juni und dann über den Sommer und über den Herbst hinweg auch wieder in enger Vernetzung mit den anderen europäischen Jugenddelegierten die inhaltliche Vorbereitung, die Vorbereitung von Positionspapieren, die Medienarbeit und so weiter, alles, was notwendig ist, um sich auf die COP29 dann vorzubereiten.
David, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Wenn ihr jetzt noch mehr zum Jugenddelegiertenprogramm und zu den COPs allgemein wissen wollt, dann schaut gerne in den COP-Folgen der vergangenen 2 Jahre vorbei. Da haben wir mit den jeweiligen Jungdelegierten über die Klimakonferenzen in Sharm el-Sheikh und Glasgow gesprochen. Danke schon mal an euch fürs Zuhören. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dann!